Anstoß, der Fußball-Podcast.
Sorry, we are a little late.
Ja, Dienstag, 5.5. um 5.05 Uhr. Warum kommen wir jetzt erst jetzt?
Schnitt, bitte schneiden, bitte schneiden.
Bitte schneiden, bitte schneiden. Ja, wir kommen erst jetzt, weil natürlich am Wochenende so viele Mannschaften ihre Saisonziele erreicht haben, den Klassenerhalt gefeiert haben, Aufstiege geschafft haben. Und wir haben bis gestern Abend natürlich mit den Spielern der SG Sonnenhof Groß Asbach gefeiert. Herzlich willkommen zurück im deutschen Profifußball, von der Oberliga in die Dritte Liga durchmarschiert. Die SG Sonnenhof Groß Asbach ist zurück. Die spielt ihr in der Wir machen Druck Arena und wir machen heute richtig Druck in dieser Anstoßfolge.
Weißt du, welche deutsche Schlagersängerin unweit des Vereins Sonnenhof Groß Asbach ein Hotel hat, in dem sie auch regelmäßig singt?
Ja, Andrea Berg.
Also Sonnenhof Groß Asbach ist über den Andrea Berg und wieder zurück in der dritten Liga, nicht in der dritten deutschen Fußball-Bundesliga, sondern es heißt ja nur dritte Liga. Und wenn jemand sich mit der Drittklassigkeit auskennt,
dann
ist es Michael Augustin, sitzt mir gegenüber. Mhm. Möglicherweise kennt er sich in Zukunft auch noch besser aus mit der Zweitklassigkeit. Michael Augustin hat am Wochenende Blut, Schweiß, Tränen erlebt, Achterbahn der Gefühle. Und außerdem war er auch noch bei St. Pauli.
Ja, und bei Holstein Kiel, ne? Am Samstag gegen Eintracht Braunschweig.
Das war ja der Gag. Und ich habe mir überlegt, weißt du, du kommst bestimmt hier mit großen, roten, verheulten Augen an und bist geknickt wie so ein Schulkind, das zum ersten Mal eine 5 geschrieben hat. Aber ich habe doch so gelernt und ich wollte das doch so gerne und ich habe doch wirklich alles gegeben. Und dann denke ich mir so, wie kann ich Michael Augustin aufheitern? Dann habe ich mir überlegt, komm, so wollen wir Michael Augustin aufheitern. Achtung. Mal gucken, was jetzt kommt. Wir werden immer musikalischer. Here we go.
Hey Leute, das wird mega toll. Bam, 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 unser großer Knall. Unsere Sendung ist jetzt bereit. Bam, 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 voller Heiterkeit.
Er guckt noch fragend.
Auge ist hier angekommen.
Wer? Auge.
Mit Wissen aus der Fußballwelt. Fabian macht Stimmen. Und Jack Pauli bleibt der beste Verein.
Und alle gemeinsam, here we go.
Bam, 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 Anstoß ist bereit. Bam, 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 eine Stunde Fußballzeit.
Was steht auf dem Tisch?
Max Wall auch länger. Datteln süß und French Press auf Gruß. Dieser Podcast ist ein
für die zweite Strophe.
Wir nehmen auf im Nobelviertel. Jeder Moment ist wie ein Puzzleteil. Fabian wird unterbrochen. Doch das stört uns nicht ein bisschen. Auge weiße einfach alles. Jede Frage hat ihr Ziel. Statt Pauli bleibt der Beste hier.
Und wir machen uns bereit
für
bam, bam, bam. Den großen Refrain. 3, 2, 1. Hier ist Hamburg.
Bam, 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 bam. Alles wird so laut.
Herzlich willkommen aus dem noch nobleren Nobelviertel. Hier ist Anstoß, hier ist das deutsche OMR, hier ist die große Party, hier ist die große Feier und hier ist euer Lieblingspodcast.
Ich wusste gar nicht, dass Brigitte so gut singen kann.
Oder? Ja, vielen Dank, Brigitte. Hat uns mal wieder überrascht. Das ja. War noch nicht der eine überrascht den anderen, aber ich sehe, du bist sichtlich überrascht. Darf ich dir etwas...
Ich bin sprachlos. Kommt das auf unsere Spotify-Playlist?
Muss ja eigentlich, ne?
Muss ja, ne?
Muss ja. Darf ich dir etwas von der French Press, von dem Aufguss anbieten?
Ja, darüber hat sie ja gerade schon gesungen.
Oh, jetzt dürfen wir das hier nicht über das Gerät... Guck mal, man gibt das hier einmal Funkenflug.
Dann gibt es einen Kurzschluss.
Funkenflug?
Dann gibt es einen Systemabsturz, wie sonst nur am Hamburger Millerntor. Vielen Dank.
Du bist ja für uns, nur für uns, für Anstoß in den Stadien unterwegs gewesen. Michael Augustin trägt aus einem Anstoßbecher, ich natürlich aus der Holstein-Kiel-Tasse. Du warst sozusagen der Kardiologe aus der Fußballabteilung. Du warst da, wo das Herz am Ende höher schlug, beziehungsweise ja, so ein bisschen ins Stottern geriet.
Ja, wir reden über unsere Vereine. Ich leite jetzt mal über zur Folgenvorschau, über deinen Lieblingsclub Holstein Kiel, über meinen Lieblingsclub, das ist nach wie vor der FC St. Pauli. Wir reden auch über die Vereine, die ihre Ziele erreicht haben. Wir müssen, und das meine ich ganz, ganz ernst, dem HSV zum Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gratulieren. Streifen vielleicht auch nochmal Albert Riera und Eintracht Frankfurt. Ein sehr merkwürdiger Trainer, der eine sehr merkwürdige Pressekonferenz vor diesem Heimspiel gegen den HSV gegeben hat. Und dann gibt es...
Kyria, Rea, whatever will be
the champions of Germany.
Albert Rea, Rea.
The champions of Europe, maybe, Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Das Rückspiel im Halbfinale, das Halbfinal-Rückspiel am Mittwoch, aus heutiger Sicht schon morgen Abend. Ja. Können wir vielleicht auch noch ein paar Sätze drüber verlieren. Das Hinspiel war ja auch nicht ganz schlecht, 5-4 für Paris. Ja, und dann sind wir schon am Ziel, ne? Und dann will ich natürlich nochmal in voller Länge den Song hören, den du eben hier zum Besten gegeben hast.
Bam, eine Stunde Fußballzeit.
Hast du das getextet?
Möglicherweise, ja. Da saß ich im Tonstudio hier in Hamburg von Studio 1 und dann habe ich gesagt, so, nee, gib mir hinten noch mal ein bisschen mehr Synthesizer. Keiner weiß, was es ist, ne? Aber man sagt das so einfach so als Producer. Ich bin ja neben meiner Moderatoren- und Podcast-Tätigkeit auch noch Producer. Und nebenbei habe ich ja auch noch den FC Schalke 04 in die erste Fußball-Bundesliga geschossen.
Als Kenan,
was kann ich eigentlich nicht?
Als Kenan Karaman.
Was kann ich
der
eigentlich nicht?
Der königsblaue Fabi ist Kenan Karaman. Und Kenan Karaman, auch an dich herzliche Glückwünsche zum Aufstieg. Schalke 04 ist zurück in der Fußball-Bundesliga und Fabian Wittke spielt demnächst wieder erstklassig. Sonst ja immer in diesem Podcast, ja, aber demnächst auch in kurzen Hosen und in Fußballschuhen.
Timo Schulz ist auch wieder zweitklassig, ne?
Ja.
Der VfL Osnabrück ist wieder da. Das Steigerlied habe ich dir auch nochmal geschickt. Habe ich dir doch geschickt von Herbert Grönemeyer, dieses Steigerlied. Hast du gar nicht gehört?
Habe ich mir gar nicht angehört.
Guck mal. So ist er, nach all den Jahren. Ne?
Ich krieg so viel geschickt, ja, so viel Fanpost. Weißt du, ich habe auch gar keine Zeit, das jetzt hier alles vorzutragen.
Weißt du, was Michael Augustin sagt, wenn er so nach 20 Jahren Anstoß in den Spiegel guckt? Sagt er, das geschieht ihm recht. Das ist Michael Augustin, weißt du? Das ist der Dank dafür, dass ich hier alles... Und zwar habe ich dir... Guck mal, wir sind ja wirklich... ich glaube, die Fans, die da draußen, die werden es auch mögen. Ich möchte es trotzdem noch einmal anspielen. Wir haben ja über das Aufsteigerlied des VfL Osnabrück, das du mir ja so schön als Video geschickt hattest, gesprochen.
Ja, das war vor einer Woche, vor etwas mehr als einer Woche, als Osnabrück gegen Ferl durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 2-1 gewann.
Und da habe ich gesagt, das kommt von Herbert Grönemeyer, das Intro zu Bochum. Das Steigerlied.
Das war jetzt aber nicht die KI, sondern der Herbert, ne? Das war das Original. Das war der Original Herbert Grönemeyer, ja?
Weitem natürlich nicht so schön gesungen wie du in der vergangenen Woche, aber du weißt, man kann es in Auszügen erkennen, was gemeint ist.
Ja, und der Aufstieg des VfL Osnabrück, der war echt skurril, ne? Man musste ja dazu sagen, der VfL brauchte theoretisch noch einen Punkt am Sonntag in Wiesbaden und wie das ja Vereine in den deutschen Profiligen machen, die fahren ja meistens dann einen Tag vor dem Spiel zum Spielort. Osnabrück hat sich in den Bus gesetzt, ist nach Wiesbaden gefahren und dann war es so, dass am Samstag ja schon Rot-Weiß Essen der große Konkurrent spielte und er hat so richtig auf die Socken bekommen mit 1-6. Übrigens in der Wir machen Druck Arena in Groß-Asbach verloren. Da trägt nämlich die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart ihre Heimspiele aus und Stuttgart 2 war der Essener Gegner. Also 1-6 für Essen, da war klar.
Weißt du was da bei den Fans, das ist doch Tusem Essen, ne?
Das ist Tusem Essen. Der Ton- und Sportverein Essen-Margaretenhöhe ist das, genau.
Und weißt du, was da abends das Motto war bei den Fans? Saufen statt Essen.
Ja, Essen ist fertig.
Ja.
Und zwar komplett fertig. Psychisch völlig am Boden und physisch sicherlich auch. Also Essen hat gepatzt, Osnabrück hat gefeiert und die haben die letzten Minuten der Live-Übertragung im Bus gesehen. Da waren sie schon fast im Hotel und haben dann im Hotel spontan gefeiert. Und haben trotzdem, obwohl sie ein bisschen übernächtigt waren, dann am Sonntag in Wiesbaden mit 3-2 noch gewonnen. Und was wirklich stark war, 6.000 Osnabrücker Fans in Wiesbaden, in dieser Brita Arena, die ja für jede Auswärtsmannschaft ein perfektes Stadion ist, weil es kommen nicht wirklich viele Fans zu den Heimspielen des SVW in Wiesbaden. Das könnte auch daran liegen, dass dieser Club gar nicht so viele Fans hat. Und als Gastmannschaft hat man da relativ schnell Heimspielatmosphäre erzeugt, vor allen Dingen, wenn dann 6.000 kommen und die haben dann den Rasen nach dem Ende in ein lila-weißes Meer verwandelt. So, in Meppen wurde auch gefeiert, bei Schalke wurde gefeiert, die Mainzer haben auch gefeiert am Millerntor, der HSV hat in Frankfurt gefeiert, Borussia Mönchengladbach hat gefeiert, Holstein Kiel hat gefeiert, Tim Walter, wie der gefeiert hat, meine Güte, was für ein Vulkanausbruch. Über welche Feier oder über welchen Misserfolg möchtest du mit mir zuerst sprechen?
Ach komm, dann machen wir es doch mal wieder chronologisch. Und zwar am 1. Mai Feiertag fangen wir an mit den Frauen des HSV. Die haben 0-1 gegen den 1. FC Union Berlin verloren.
Ja, da gab's ja dann nichts zu feiern.
Ne? Ach ja, stimmt. Okay, dann springen wir auf den Sonnabend oder Samstag, je nachdem, von wo ihr uns zuhört. Oder Saturday möglicherweise, falls ihr uns aus den Staaten oder wo auch immer zuhört.
Ne? Samedi. Falls ihr in Frankreich zuhört oder in Kanada.
Definitiv. Und du bist ja in Kiel gewesen. Hm. Fangen wir doch mal an. Morgens klingelte der Wecker. Dann hast du den ausgemacht.
Noch nee, der, klingelt, der klingelte nicht. Ne? Ich muss ja nicht so früh losfahren, wenn ich nach Kiel muss, weil da fährt man ja nur von Haustür zum Stadiontor eine gute Stunde. Ich bin ohne Wecker aufgewacht und das Wetter war schön. Es waren 24 Grad in Kiel, sogar 26 in Hamburg. Mhm. Also Hamburg ist Kiel ja nicht nur sportlich voraus, sondern auch was das Wetter angeht, immer 1-2 Grad mehr. Ich kam da an in Kiel und es war eine ganz tolle Atmosphäre. Die Holstein-Fans waren alle in weiß. Ich dachte erst, heiratet die heute jemand? Ja. Haben die alle das Outfit der Braut angezogen? Ja. Nee, sie haben einfach nur einem Motto Folge geleistet und haben sich...
Und zwar war das Motto Perry Bräutigam.
Genau. Und das Motto hat dazu geführt, dass sie entweder weiße Trikots oder weiße T-Shirts anhatten. Eintracht Braunschweig hat wie immer in Blau und Gelb gespielt und Holstein Kiel hat nicht viel besser gespielt als Eintracht Braunschweig, muss man ehrlicherweise sagen. Aber die Kieler unter Tim Walter kassieren kaum noch Gegentore. Das war jetzt ein Gegentor in den vergangenen 5 Spielen. Kiel ist stabil. Das reimt sich, aber das ist auch wirklich so. Eintracht Braunschweig hatte jetzt nicht unfassbar viele Chancen. Und Kiel ist mittlerweile auch effektiv, muss man ehrlicherweise sagen. Jonas Terkelsen, den habe ich ja so kritisiert vor 2 Wochen, als er eine Chance nach der anderen gegen Kaiserslautern verballert hatte.
Sie hören eine Selbstanzeige von Michael Augustin.
Na, nein, also der war echt gut. Der hat viel Dampf gemacht über die linke Seite.
Ja, diese Annahme mit dem Rücken zum Tor und dann dieser Chip-Pass zum Doppelpass mit Jonas Meffert.
Ja,
das war schon echt stark.
Ne? Und dann der Pass in den Fünfer zu Phil Harris. Das war dann das 1-0 nach einer halben Stunde. Und wir haben ja so einen Datenbildschirm auf unserem Reporterplatz. Da werden wir dann auch während des laufenden Spiels so mit interessanten Statistiken versorgt. Und da blinkt er auf. Erster Assist von Jonas Terkelsen in der gesamten Saison. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Der hat am 32. Spieltag als offensiver Mittelfeldspieler erst sein erstes Tor für Holstein Kiel vorbereitet. Das ist statistisch natürlich
nicht so gut.
Für seine Ansprüche viel zu wenig, aber je länger die Saison dauert, desto besser wird Terkelsen. Der hat ja neulich auch sein erstes Tor für Kiel in der zweiten Liga erzielt. Mm-mm. Jetzt seinen ersten Assist.
Das hat er vorher schon getroffen.
Ja?
Ja.
Achso, okay.
Ich glaube, war das gegen Kräuter Fürth, aber er hat auf jeden Fall schon mal einen gemacht.
Aber wenn du seine Fähigkeiten siehst, was da an Scorerpunkten am Ende bei rauskommt, ist es viel zu wenig. Aber er zündet jetzt. Kurz vor Saisonende zündet Terkelsen und Alexander Bernhardsson, der zündet, obwohl er nur 7 Minuten gespielt hat, sofort den Turbo, war ja auch lange verletzt, hat dann das 2-0 von Harris vorbereitet.
Oder gegen Elversberg?
Der kommt jetzt auf 9 Assists in nur 19 Spielen. Alexander Bernhardsson hofft jetzt sogar noch, für Schweden an der WM teilnehmen zu dürfen.
Wahnsinn, oder? Also muss man ganz ehrlich sagen, das sind natürlich auch Daten, Statistiken eines Erstligaspielers oder wie man häufig auch so sagt, der ist eigentlich und nicht nur eigentlich können wir streichen, zu gut für diese Mannschaft, zu gut für diese Liga.
Ja, und obwohl bei Kiel viele Spieler fehlen, Bernhardsson fehlte lange, Steven Skripski als einer der besten Kieler, wie ich finde, in den vergangenen Jahren, der ist ja auch schon wieder verletzt und hat jetzt auch die letzten Wochen nicht gespielt, gegen Braunschweig auch nicht. Es war ein völlig okayer Auftritt und ein 2:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig, der von Tim Walter, als der Schiedsrichter abpfiff, dann euphorisch gefeiert wurde. Tim Walter, müsst ihr mal drauf achten, hat in seiner rechten Hand immer eine Plastikwasserflasche.
Ja.
Klar, man muss viel trinken, vor allen Dingen, wenn es warm ist. Aber ich glaube, die braucht er auch, um da so seine Energie reinzupacken. Jetzt zerdrückt die dann und die Flasche, die flog durch die Luft. Und Tim Walter hat sich umgedreht, ist in die Luft gesprungen, hat dann Kusshändchen ins Kieler Publikum geworfen. Er war außer sich vor Freude und jeder, der in seiner Nähe war, wurde umarmt. Tim Walter hatte auch vorher nochmal seine, er hatte auch nicht mehr ganz so viele Haare. Oben kriegt er schon eine Platte, hat sich nochmal so eine Kampfesfrisur zugelegt, nochmal die Seiten abrasiert, hinten der Nacken war ganz kurz rasiert. Er hat so ein graues...
Ja, er hat zum Friseur gesagt, ich hätte ganz gerne die Seiten so, wie wir in den vergangenen 5 Spielen Gegentore bekommen haben. Hat er gesagt, auf 0? Ja, richtig.
Auf 0, genau, 0 Millimeter. Und er hatte so ein offenes, graues Leimhemd, Leinenhemd. Also er war so ein bisschen sommerlich gekleidet.
Oder wie man in Kiel auch gerne sagt, am Hafen leinenlos, war ja im Prinzip das Stichwort.
Ärmel aufgekrempelt und das war ein Jubelausbruch von Tim Walter. Die Kieler haben dann logischerweise zu Recht den vorzeitigen Klassenerhalt gefeiert. Und Olaf Rebbe, der Sportchef, wurde danach ja auch befragt, wie geht's nun weiter mit Tim Walter? Unter Walter hat Kiel 5 der letzten 6 Spiele gewonnen. Walter wirkt, muss man ehrlicherweise sagen. Und Olaf Rebbe hat gesagt, wir haben verabredet, nach Ende der Saison miteinander zu reden. Die Saison ist ja noch nicht zu Ende, es gibt ja noch 2 Spiele. Also das war jetzt nicht so, dass er ihm den roten Teppich ausgerollt hätte und schon mal so ein erstes verbales Vertragsangebot hingelegt hat, weil das Vertrag läuft ja am 30.06. aus. Was glaubst du denn jetzt als Holstein-Kiel-Insider? Hat Walter auch ab dem 1.7. noch einen Vertrag in Kiel? Wird er bleiben oder trennt man sich jetzt sauber? Weil das war ja eine Mission, die ist completed und zwar erfolgreich abgeschlossen. Jetzt könnte man ja auch wieder getrennte Wege gehen, theoretisch.
Also was ja ganz generell immer im Profifußball oder in eigentlich jedem Vereinssport wichtig ist, dass man diesen dritten Faktor, also vielleicht neben der Taktik und der mannschaftlichen Qualität, dass man diesen Spirit, diesen Vibe in eine Mannschaft bekommt. Und ich glaube noch mal mehr, also natürlich in der ersten Fußball-Bundesliga, da setzt sich am Ende dann auch wieder diese häufig individuelle Klasse, wie sie dann beschrieben wird, auch durch in der zweiten Liga. Und das haben wir in den vergangenen Jahren eigentlich immer gesehen, auch bei Holstein Kiel im Aufstiegsjahr. Das haben wir jetzt auch bei Schalke 04 gesehen. Schalke 04 hatte jetzt nicht die beste Mannschaft, aber Schalke hat
ganz oft 1:0 gewonnen.
Ja, 8-mal, glaube ich sogar. Ne? Wie unter Huub Stevens 1. Ne? Die 0 muss stehen und dann vorne ein Tor mehr geschossen, beziehungsweise nur 1 geschossen. Und du brauchst eben diesen Vibe, diesen Flow. Und in der zweiten Liga, in der du so viele Vereine hast, die mit einem ähnlichen Kaderwert oder mit einem ähnlichen Potenzial ausgestattet sind, ist das am Ende entscheidend, ob du diesen Drive da reinbekommst. Und Tim Walter hat es ja nun offensichtlich geschafft, diesen Drive in diese Mannschaft zu bekommen. Tatsächlich die nochmal zu emotionalisieren, das war ja auch so das große Zauberwort. Und ich meine, wenn du jetzt allein schon natürlich jetzt den Klassenerhalt siehst, der ja tatsächlich schon ein kleines Walter-Wunder ist, vom vorletzten Tabellenplatz, von einem direkten Abstiegsplatz, also jetzt nicht unter Walter, aber in den vergangenen Wochen dort gestartet, jetzt 2 Spieltage vor dem Ende den Klassenerhalt schon sicher
festgemacht. Aber Wunder, wie viele Mannschaften sind denn Woche für Woche auf direkten Abstiegsplätzen? Es ist also, ja so eng beieinander also in der zweiten Liga. Deswegen, also ein Wunder wäre es gewesen, wenn Holstein Kiel 6-7 Punkte Rückstand zum 15. Platz gehabt hätte, aber die gab es ja nie. Deswegen würde ich nicht von einem Wunder sprechen.
Die gab es in dem Sinne nicht, aber du hast trotzdem jetzt schon 2 Spieltage vor dem Ende den Klassenerhalt perfekt gemacht und das spricht ja auch für den Erfolg. Und wenn du dir die, was waren das jetzt, 4 Siege in Folge, davor gab es ein Unentschieden. Und
5 aus 6.
Ja, 5 aus 6, zuletzt. Genau. Ja. Also das würde ich schon sagen, das ist wirklich, von mir aus können wir auch sagen, bemerkenswert oder eindrucksvoll. Aber ja,
da gehe ich mit.
Ich finde es schon wirklich sehr beachtlich, weil das ja erstmal nicht zu erwarten war, weil du auch gemerkt hast, dass in dieser jungen Mannschaft sehr viel Verunsicherung herrschte, also natürlich gerade nach den Misserfolgen. Und jetzt ist ja genau die Frage, was du machst. Also jetzt hast du da anscheinend ein funktionierendes Gebilde, die Mannschaft hat diesen Drive und jetzt müsstest du da denjenigen, der das hauptsächlich zu verantworten hat, da rausreißen. Und das, glaube ich, machst du eigentlich nicht. Also du hast ja nur 2 Wege. Entweder reißt du den da jetzt raus mit dem, was er vorhatte. Natürlich auch mit Michael Wimmer, der da noch geholt wurde als Co-Trainer, als bestimmt auch sehr, sehr, sehr guter Co-Trainer, sehr großer Fachmann. Oder du fängst, oder beziehungsweise, oder du gehst jetzt halt den Weg mit dem Walter weiter und das bedeutet, dass du dieses vorhandene Gerüst abzüglich der Abgänge, weiß ich, Bernhardsson könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch Tolkien, so dass da der ein oder andere oder vielleicht auch möglicherweise jene, die nicht funktioniert haben, Stefan Schwab, können wir auch nochmal ganz kurz drüber sprechen gleich, dass die dann weggehen und dann holst du vielleicht so 4, vielleicht auch 5 Säulenspieler, aber nicht wie im vergangenen Sommer 12 neue und lässt 11 gehen. Und baust da wieder was Neues auf. Und wenn du diesen Drive, von dem ich gesprochen habe, konservieren kannst und mit dem in die neue Saison gehen kannst, dann kann das auch ruckzuck, siehe auch Schalke, wieder ganz woanders hingehen. Also Schalke hat in der vergangenen Saison noch gegen den Abstieg gespielt. Schalke stand kurz vor dem Bruch mit den eigenen Fans. Die Fans, die eigene Mannschaft, ich will nicht sagen ausgepfiffen haben, aber die eben sich nicht mehr vereint gefühlt haben. Und das hat man in dieser Saison alles wieder geschafft und nochmal, vor allen Dingen mit diesem Gefühl in der Mannschaft. Und deswegen weißt du auch, was ich denke, was man bekommt, wenn man mit Tim Walter weitermacht. Man wird immer irgendwie einen sehr emotionalen und vielleicht auch manchmal zerrissenen und manchmal auch sehr ambivalenten Trainer haben, der es bestimmt nicht darauf anlegt, vor allen Dingen allen Journalistinnen und Journalisten recht zu machen. Aber wenn es funktioniert, dann ist es halt einfach wirklich so, dann gibt dir der Erfolg auch recht. Und dann musst du diesen Weg auch weitergehen.
Also ist das ein Plädoyer von deiner Seite, mit Walter weiterzumachen?
Es ist kein Plädoyer, aber ich glaube, wie sagt man so schön, nichts ist größer als der Verein. Und wenn der Erfolg des Vereins darüber gesichert ist, dann sollte man doch diesen Weg gehen.
Ich hätte ehrlicherweise auch nicht gedacht, ich war ja sehr skeptisch und wir haben ja auch hier in diesem Podcast darüber diskutiert, ob das gut gehen würde. Tim Walter, der ja diesen energetischen Fußball hat, der ja vieles auf sich kapriziert und der aber auch jetzt nicht der klassische Retter ist, den es meiner Meinung nach der Entlassung von Marcel Rapp bei Holstein Kiel gebraucht hätte. Aber es hat auch mit ihm funktioniert. Aber die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass Walter oft overpaced hat und dass er ja auch noch nie mit einer Mannschaft in die Bundesliga aufgestiegen ist. Weder mit dem VfB Stuttgart noch mit dem HSV, mit Hull City in England auch nicht. Ich würde mal sagen, alles, was du gerade angebracht hast, ist richtig. Und wenn man einen Erfolg hat, dann ist dieser Erfolg ja wirklich auch zu einem Großteil Tim Walter zuzuschreiben.
Definitiv.
Denn wäre es ja auch blöd, wenn man sich nicht mit der Möglichkeit, mit ihm weiterzumachen, auseinandersetzen würde. Aber ich versuche jetzt mal, eine vielleicht auch etwas konfrontative und provokante Gegenmeinung einzunehmen. Trennt euch doch sauber. Trennt euch doch sauber, weil die Vergangenheit sowohl in Hamburg als auch in seiner Anfangsphase in Kiel 2018-19 hat gezeigt, dass er auf Strecke eben auch nicht erfolgreich ist und dass er dann immer wieder an denselben Dingen scheitert, an einer Überheblichkeit und an einem vielleicht auch nicht wirklich gut vorhandenen Plan B scheitert. Und ich bin skeptisch, dass das auf lange Strecke gut geht. Man muss ja als Holstein Kiel auch ein Ziel formulieren für die kommende Saison. Jetzt hat Kiel völlig zu Recht den Klassenerhalt geschafft nach 32 Spieltagen, aber wir dürfen nicht vergessen, wir reden über einen Bundesliga-Absteiger, der, es hätte nicht so viel gefehlt, fast durchgereicht worden wäre von der ersten Liga in die dritte Liga. Ist das ein Erfolg? Ja, man kann ihn als Erfolg definieren, wenn man die letzten Wochen und Monate von der gesamten Saison loslöst. Aber am Ende muss man doch sagen, dass ein Bundesliga-Absteiger fast in die dritte Liga abgestiegen wäre. Und wenn das Ziel jetzt ist, wir wollen uns erstmal etablieren und wollen in ein paar Jahren was aufbauen, ich weiß nicht, ob dann Tim Walter der Richtige wäre. Wenn es jetzt das Ziel ist, wir wollen mit aller Macht hoch in die Bundesliga und wir nehmen den Flow irgendwie mit und holen jetzt nur Spieler, die in diesen Walter-Fußball passen, dann wäre er vielleicht der Richtige. Aber mein Gefühl sagt mir, es wäre besser, jetzt einen Cut zu machen und sagen, danke, dass du eingesprungen bist, dass du dich für diese schwierige Phase zur Verfügung gestellt hast. Wir machen jetzt mit jemand anderem weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass es solche Planspieler auch in den Überlegungen von Olaf Rebbeck gibt. Und deswegen sind die Aussagen so defensiv, wie sie jetzt am vergangenen Wochenende zu hören waren. Wir haben verabredet, nach Ende der Saison miteinander zu reden. Das ist jetzt noch kein Gesprächsangebot, das schon mal so eine kleine Richtung vorgibt, sondern eigentlich nur das, was man ja sowieso erwartet hätte.
Ich war mal auf einer Podiumsdiskussion, an der auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel teilgenommen hat.
Und dann habe ich mir immer während die ganzen Rednerinnen und Redner was gesagt haben, dazu notiert.
Und jetzt habe ich das im Prinzip auch so gemacht, weil da waren ja so ganz viele Sachen dabei. Also erstmal denke ich, muss man das und die gesamte Saison differenziert betrachten. Ich denke, es wurden vor allen Dingen im vergangenen Sommer und danach auch nochmal im Winter Managementfehler gemacht. Das heißt, man hat den Kader zu optimistisch zusammengestellt. Man hat viel zu vielen jungen, Liga-unerfahrenen Spielern die Verantwortung aufgetragen, sofort zu funktionieren. Und das hat eben so schlecht geklappt, dass dann eben auch neben dem sportlichen Misserfolg ganz viel Verunsicherung in die Mannschaft gekommen ist. Man hat es zudem auch nochmal verpasst, das im Winter noch einmal aufzuholen und nachzubessern. Und wenn du dir aber jetzt losgelöst davon das ausschneidest, dieses Intervall, seitdem Tim Walter da ist, muss man sagen, war es tatsächlich ja eine sehr erfolgreiche Zeit. Nämlich mit so einem Punkteschnitt ginge die Saison jetzt noch weiter, würdest du wahrscheinlich am Ende ziemlich schnell aufsteigen und dann nach oben durchmarschieren.
Das meinte
so,
ich auch damit.
Und
Flow mitnehmen, ja oder nein? Wäre auf jeden Fall eine Variante.
Genau, und ich denke gleichermaßen, und dieses Plädoyer möchte ich auch ganz gerne lostreten, oder dieses Plädoyer möchte ich ganz gerne halten. Ich bin auch ein Freund davon. Und du weißt ja, muss man sich nur die vergangenen Folgen anhören, Außendarstellung etc. pp. Ich bin trotzdem auch ein Freund davon, everybody gets a second chance. Und Reflexion. Und Tim Walter hat ja wiederum auch gezeigt, man sagt ja so hier, es gibt diesen Tim Walter Fußball und vorne anlaufen und Pressing, aber hinten kriegst du 9 Gegentore. Das ist ja zum Beispiel jetzt auch nicht der Fall. Das heißt, er hat es geschafft, seine Art Fußball zu spielen, damit zu paaren, was man ja eigentlich auch nicht von ihm kannte, nämlich trotzdem mit defensiver Stabilität. Und deswegen würde ich sagen, hat ja vielleicht auch Tim Walter, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, und nicht nur vielleicht, sondern Tim Walter auch nochmal eine Chance verdient, weil ich meine, in was für einer, jetzt will ich es nicht größer und pathetischer machen, als es ist, aber in was für einer Welt würden wir leben, wenn einer, weiß ich nicht, vielleicht an 2, 3 Stationen, vielleicht auch 4-mal oder so daneben gelegen hat, aber jetzt einen Stempel auf der Stirn hat, und ich sag mal, nie wieder resozialisiert werden darf. Das heißt, die Alternative wäre dann jetzt sofort Tim Walter, alles klar, vielen Dank. Und jetzt wünschen wir ihm, obgleich seiner vielleicht Verfehlung, kann man auch sagen, oder seiner aneckenden Auftritte, müsste er jetzt bis zum Rest seines Lebens arbeitslos bleiben oder darf noch hin und wieder vielleicht nochmal Jahr in Regensburg trainieren. Also ich denke mir auf der anderen Seite so, ja, vielleicht kann er es ja auch nochmal zeigen, dass es auch noch anders geht. Und trotzdem will ich auch gleichermaßen sagen, ist die Pressekonferenz über Holstein gehen auch erst 3, 4 Wochen her.
Nee, nicht mal. Aber
3.
Das, ja, da fühlen sich ja viele Journalisten auf dem Schlips getreten. Das trifft übrigens auch auf die Pressekonferenz von Albert Riera bei Eintracht Frankfurt zu. Viele Fans finden das ehrlicherweise gut, wenn sich ein Trainer dann auch mit der Journalie anlegt. Über die Frankfurter sprechen wir vielleicht gleich noch. Du hast ebenso im Nebensatz den Namen Stefan Schwab erwähnt und meint, dass über den müssten wir auch nochmal reden. Es gab nämlich, als der eingewechselt wurde, Pfiffe gegen Stefan Schwab, der 35-jährige Österreicher. Ich muss dazu sagen, ich habe diese Pfiffe gar nicht registriert. Man sitzt da ja im Stadion, wenn man das Spiel überträgt, hat einen Kopfhörer auf und da läuft dann ja auch oftmals das Rückprogramm der jeweiligen Sender, Phil Collins,
Joe Cocker,
Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, also das Programm der Radiosender, für die man dann gerade reportiert. Und deswegen habe ich die Pfiffe gar nicht registriert, aber du hast mir eben gesagt, das kommt schon häufiger vor oder ist schon häufiger vorgekommen, dass Stefan Schwab von Holstein-Fans ausgepfiffen wird. Das musst du mal erklären, warum ist das so?
Also es ist mein Gefühl, ich bin ja natürlich jetzt nicht mit einer Infratest-DiMAP-Umfrage in der Holstein-Kurve gewesen und habe da eine Reliable-Umfrage jetzt mitgebracht, aber mein Gefühl sagt mir, dass er und Markus Müller, also Stefan Schwab und Markus Müller, so ein bisschen zum Sinnbild der, ich sag jetzt mal, mäßigen Transfers von Olaf Rebbe, aber man muss natürlich auch sagen, von Marcel Rapp gemacht wurden. Und natürlich haben beide auch häufig nicht so gut gespielt oder vielleicht auch die Zweitliga-Tauglichkeit vermissen lassen. Aber trotzdem finde ich auch, geht das natürlich gar nicht, also dass man die eigenen Spieler auspfeift. Und Jonas Meffert hat es auch nochmal betont, wie wichtig eben Stefan Schwab auch für die jungen Spieler in der Mannschaft ist, also sprich Tipps, Erfahrungen weitergeben. Er hat gesagt, er ist einer der mit am meisten, der als erstes auf dem Trainingsplatz im Progensdorf steht, der da in jedem Training immer alles gibt, der, wie gesagt, auch uneigennützig den Spielern zur Hand geht und den Tipps gibt. Und da muss man natürlich sagen, Und solche Spieler hattest du ja in der Aufstiegssaison bei Holstein Kiel auch. Und ich meine jetzt nicht nur Luis Holtby, der natürlich auch vielleicht auch gerade in der ersten Liga dann auch nicht mehr 90 Minuten mit seinem Alter über alle Strecken gehen konnte.
Der hat im Capo auch viel Arbeit abgenommen. Der hat immer wieder die Fans motiviert.
Du hast auch noch so einen Marvin Schulz, der auch ganz wichtig für die Mannschaft war. Und auch die Reservespieler, also auch Fiete Arp war auch ganz wichtig für die Mannschaft, weil die diesen Spirit und dieses Wir-Gefühl transportiert haben. Und ich habe das nur so rausgehört aus dem Interview mit Jonas Meffert, dass das Stefan Schwab eben auch macht. Und so ist sozusagen der Verdienst, den du für eine Mannschaft hast, nicht immer nur der, wenn du über 90 Minuten in der Startelf stehst, sondern der kann eben auch flachere Parameter bedienen. Und das scheint er zu tun. Und davon aber auch ganz losgelöst, selbst wenn er, ich sage jetzt mal, ein Jahr bei Holstein spielt, 4 Einsätze hat und davon 3-mal eingewechselt wird und man sich dann am Ende der Saison wieder voneinander trennt, finde ich, sollte man trotzdem niemanden im eigenen Stadion auspfeifen.
Ja, das gibt's ja auch nur in Kiel. Das wäre am Hamburger Millerntor nee. Nie vorstellbar.
Stefan Schwab ist der FC St. Pauli von Holstein Kiel.
Ja, damit sind wir schon bei dem Spiel, das ich am Sonntag privat gesehen habe, St. Pauli gegen Mainz 05. Es hat tatsächlich einen Stilbruch gegeben, der zeichnet sich jetzt seit etwas mehr als einer Woche ab. St. Paulis Spieler wurden in Heidenheim mit Pfiffen bedacht nach diesem 0-2 beim ja immer noch aktuellen Tabellenletzten und sie wollten sich von den Fans in der Gästekurve verabschieden und sind dann weggeschickt worden. Alexander Blessin hat mit dem Capo nochmal ein Vier-Augen-Gespräch geführt und es war so, dass nach einer erneut enttäuschenden Vorstellung gegen Mainz vereinzelt und auch nicht nur vereinzelt, sondern doch mehrheitlich Pfiffe zur Halbzeit zu hören waren am Hamburger Müllerntor. Und Alexander Blessin, der Trainer, ist ja nachdem der Schiedsrichter zur Halbzeit gepfiffen hatte, noch so eine halbe Minute mit seinen Co-Trainern auf der Bank sitzen geblieben, wahrscheinlich um die Halbzeitansprache nochmal vorzubereiten und ist dann als letzter in die Kabine gegangen und ihm gehörte quasi der ganze Rasen, die ganze Aufmerksamkeit und dann gab es auch nochmal explizit Pfiffe, die sich gegen Alexander Blessin, den aktuellen St. Pauli-Trainer, gerichtet haben. Das ist ein Stilbruch. Ich käme nie auf die Idee, die eigene Mannschaft auszupfeifen. Das ist kontraproduktiv. Aber sowas erleben wir jetzt auch am Hamburger Millerntor. Und ich weiß noch, es war 1997, mein allererstes Spiel am Millerntor gesehen habe. Das war eine Saison in der ersten Liga, die darin mündete, dass die Mannschaft sang- und klanglos abstieg mit dem Interimstrainer KP Nemeth, der, glaube ich, 6 Spiele noch als Trainer hatte, alle 6 verloren hat. Und mein erstes Spiel war das letzte Heimspiel gegen den MSV Duisburg des FC St. Pauli damals in der Saison 96-97. Da war eine selbstironische Stimmung. Da haben die Fans auf der Reeperbahn nachts um 00:30 gesungen und haben so Songs gesungen, die gar nicht so sehr mit dem Spielgeschehen zu tun hatten. Das war eine Selbstironie, die ich irgendwie ganz witzig fand. Und diese Selbstironie gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt ist die Selbstironie in Form von Pfiffen zu hören. Und das ist neu. Aber die Leistung ist ehrlicherweise auch so schlecht und wird von Woche zu Woche schlechter. Die Mannschaft, du bist ja ein Läufer, ne? Und deswegen will ich das mal versuchen, so in deine Welt hinein zu kaprizieren. Ein Marathonläufer, der will ja noch 42,195 Kilometern ans Ziel kommen. Und man weiß ja, dass es ab Kilometer 35 echt anstrengend wird, ne? In der Saisonphase sind wir jetzt ja auch. 32. Spieltag, vielleicht sind wir auch schon bei Kilometer 37 oder 38. Und St. Pauli wird kurz vorm Ziel immer langsamer. Dann geht St. Pauli, dann läuft St. Pauli wieder und dann dehydriert der Verein oder die Spieler und am Ende kommen sie nicht bis zum Zielstrich. Und das erleben wir gerade in einer Form, die wirklich fassungslos macht, weil du erwartest ja von den Spielern gegen Mainz in einem Heimspiel eine Reaktion und die ersten 5-6 Minuten waren auch gut. Die Stimmung war so aufgeladen, so euphorisch, so laut und dann kam halt das frühe Führungstor für Mainz 05 und dann ist St. Pauli wieder mal an einem Rückstand zerbrochen und konnte sich aus dieser Situation nicht befreien. Es gab Fehlpässe, es gab keine wirklich nennenswerten Torchancen bis zur 80. Minute. Eine Mannschaft, die auch nicht den Eindruck vermittelte, sie würde kämpfen. Leistungsträger wie Hauke Wahl und Erik Smit machten Fehler. Durch diesen Fehler ist ja das frühe Tor für Mainz 05 entstanden und das macht tatsächlich ratlos, weil du ja denkst, im Abstiegskampf, da muss ja der Kampf dann zumindest zu sehen sein, der Wille muss erkennbar sein und jetzt hat St. Pauli es geschafft, durch eine wochenlange sportliche Minusleistung, den VfL Wolfsburg zurück in die Show zu holen, Heidenheim auch, und St. Pauli ist jetzt Tabellen-17. Nach 32 Spieltagen. Und trotzdem hat es St. Pauli noch in der eigenen Hand am letzten Spieltag mit einem Heimsieg gegen Wolfsburg, vorausgesetzt Wolfsburg verliert gegen die Bayern am kommenden Wochenende. St. Pauli wird höchstwahrscheinlich am kommenden Wochenende in Leipzig verlieren. Aber das ist nur eine Chance, die auf dem Papier besteht. Denn wer die Mannschaft in den vergangenen Wochen verfolgt hat, kann nur zu der Erkenntnis gelangen, dass man St. Pauli eigentlich keinen Sieg mehr zutrauen kann. Dafür ist die Mannschaft komplett am Boden.
Der FC St. Pauli ist 5 vor Herzlake, muss man ganz ehrlich sagen. Also wann geht es nochmal zu so einem Motivationstrainingscamp auf? Und trotzdem ist es natürlich verwunderlich. Du hast ja dieses schöne Marathonbild erzeugt, weil anders hätte ich diese Situation beim FC St. Pauli sicherlich auch nicht greifen können. Aber du hast es sozusagen in meine Welt übertragen. Das Beste aus beiden Welten. Und was man normalerweise dann aber als Marathonläufer erfährt bei Kilometer 35, 37 oder auch 40, man hat ja diese Startnummer, wo dann auch der Name draufsteht. Und da steht in diesem Fall ja FC St. Pauli drauf. Und dann sagen normalerweise die Leute an der Strecke so, komm FC St. Pauli, zieh nochmal. Du bist gleich am Ziel, du hast es geschafft. Aber man erlebt es eigentlich eher selten, dass man ausgepfiffen wird, weil man immer langsamer wird. Und das ist ja tatsächlich jetzt ein Novum. Und du hattest es ja auch vorhin erzählt, dass diese Pfiffe ja auch Alexander Blessin galten. Und ich denke mir irgendwie immer, also natürlich merkt oder natürlich stößt der FC St. Pauli aktuell an seine Grenzen und merkt auch das, was man im Prinzip parallel auch zu Holstein Kiel über lange Strecken sagen konnte, dass jetzt klingelt das hier an der Tür. Warum eigentlich? Weiß ich auch nicht. Machen wir mal nicht auf. Aber
hast du zum Meet and Greet eingeladen? Ich dachte, dazu wollten wir erst am Ende der Folge aufrufen.
Ja, eigentlich auch. Jetzt bin ich fast rausgekommen. Ich wollte nur sagen, dass der FC St. Pauli ein Qualitätsproblem hat. So, der FC St. Pauli hat ein Qualitätsproblem. Ja, aber das kannst du jetzt nicht mehr kitten. Und deswegen musst du doch jetzt einfach noch einmal alles mobilisieren. Und natürlich kann es auf diesem Weg auch nochmal Rückschläge geben. Mich erinnert das so ein bisschen an diese Saison von Werder Bremen, wo, ich glaube, das war, hieß der nicht Cissé? Nee, der gegen Eintracht Frankfurt da das entscheidende Tor damals gemacht hat für den Klassenerhalt, da hat Werder in den letzten Spielen auch überhaupt nicht mehr gepunktet. Ich glaube, das war, wo man dann Florian Kohfeldt entlassen hat und dann irgendwie nochmal mit Thomas Schaaf, für das man abgestiegen, oder?
Nee. Das war die Abstiegssaison in die zweite Liga.
Aber wo sie es gegen Eintracht Frankfurt da mit diesem entscheidenden Treffer dann doch noch geschafft haben. Und genauso musst du doch jetzt diese Spiele angehen. Das ist im Prinzip natürlich jetzt kein Hurra-Fußball mehr gibt. Und natürlich schießt du auch nicht Mainz aus dem Stadion. Habe ich auch nochmal so gedacht. Ich habe mir das Spiel auch nochmal in der Zusammenfassung angeguckt. Wow, also ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Ich durfte ja neulich auch mal dieses Mainzer Spiel gegen Hoffenheim da kommentieren in der Bundesliga. Dass Mainz auch einfach wirklich eine richtig gute Truppe hat. Also das heißt so, ist auch eigentlich ein Wahnsinn, dass Mainz jetzt erst beim FC St. Pauli den Klassenerhalt eingetütet hat. Also von daher, ja, und das nächste Spiel ist gegen RB Leipzig. Da kannst du auch davon ausgehen, dass du verlierst. Vielleicht musst du auch davon ausgehen, dass du gegen Mainz verlierst und dann froh sein, wenn du einen Punkt holst. Aber genauso mit dieser Erwartungshaltung, und ich glaube, das ist das größte Wort im Abstiegskampf des FC St. Pauli, dieses Thema Erwartungshaltung. Die Fans sollten nicht die Erwartung haben, dass jetzt aus den letzten 3 Spielen noch 9 Punkte geholt werden, sondern irgendwie den Klassenerhalt schaffen. Und jetzt ist die erste Geschichte hat jetzt nicht funktioniert. Ja, dann geht es aber weiter. Die nächste Geschichte wird möglicherweise auch nicht funktionieren. Ja, geht weiter. Aber du hast dann trotzdem noch eine Chance, so denn der VfL Wolfsburg gegen die Bayern verliert, weiß ich nicht. Aber du hast dann trotzdem möglicherweise noch die Chance am letzten Spieltag zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Das heißt, du hast eigentlich ja noch alle Möglichkeiten, aber dann kannst du dich doch jetzt nicht selbst zerfleischen.
Auf dem Papier, ne? Aber ja. Wenn du die letzten Leistungen gesehen hast, und ich war jetzt da gegen Mainz 90 Minuten im Stadion, dann fehlt dir die Fantasie, wie St. Pauli überhaupt, ganz gleich wer der Gegner sein wird, noch ein Spiel gewinnen sollte. Ich glaube, die Pfiffe sind das Ergebnis von einer Lethargie, die den Verein umgibt. Also Alexander Blessin darf als Trainer weitermachen. Das liegt sicherlich auch daran, dass Andreas Bornemann beim SC Freiburg sozialisiert worden ist. Der ist mit Volker Finke aufgewachsen. Er ist niemand, der Trainer entlässt. Und ich habe das in der vergangenen Folge ja auch begründet, warum ich diesen Schritt für richtig halte. Es hätte sicherlich schon verschiedene Ausstiegspunkte gegeben, um sich von einem Trainer zu trennen in dieser Saison. Nach 32 Spieltagen oder vor einer Woche war es ja nach 31 Spieltagen, wäre sicherlich nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Also Augen zu und durch mit diesem Trainer. Alexander Blessin wirkt auch lethargisch. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass der bei 3 gelben Karten steht und sich vor Wochen, als schon eine Sperre im Raum war, gesagt hat, ey, ich muss meine Emotionen kanalisieren, ich muss mich da ändern. Deswegen ist er nicht mehr wild gestikulierend neben dem 4. offiziell in der Coaching-Zone zu sehen. Aber er wirkt auch so, als könne er der Mannschaft keine Impulse mehr mitgeben. Und du siehst die Mannschaft wie, ich will jetzt nicht eine einzige Kritik über alle 11 Spieler, die da auf dem Platz gestanden haben, jetzt hier lostreten. Aber exemplarisch vielleicht 2 oder 3. Andreas Utonji, der hat so einen Raketenstart hingelegt. Wir alle haben vielleicht noch sein tolles Spiel beim Derby-Sieg im Volkspark in Erinnerung. Der schleppt sich nach 35, 40 Minuten über den Platz in der ersten Halbzeit. Der hat keine Power mehr. Der macht vorne keinen Ball fest. Der verliert jeden Ball. Der hat nicht die Verfassung, um auf Erstliganiveau 45 Minuten durchzuhalten. Er hat dann am Ende, weiß nicht, 60 oder 65 gespielt. Ein absoluter Totalausfall seit Wochen. Arkadiusz Pirka, der Außenverteidiger, ein Spieler, der sehr, sehr engagiert spielt. Ich würde mal sagen, ich habe den statistischen Wert nicht. 35% oder 40% seiner Pässe landen beim Gegner. Jackson Irvine spielt auch einen Fehlpass ins Seitenaus, aber ist ja einer, an dem sich die Mannschaft natürlich, weil er der Anführer dieses Teams ist, aufrichten kann. Abdoulaye Cissé wird eingewechselt. Der macht das Tor, ein absolutes Kullertor. Aber er vergibt beim Spielstand von 0-2 eine Riesenchance. Läuft alleine aufs Tor zu. Wahrscheinlich, weil er 1000 Gedanken auf einmal in dieser Situation im Kopf hat. Oh, ich kann jetzt mein erstes Tor für St. Pauli erzielen. Da ist ja rechts vorne der Kars. Was mache ich denn jetzt? Oh, ist das laut hier im Stadion. Gehe ich links vorbei? Schieße ich den Ball rechts vorbei? Was mache ich? Spiele ich ab? Oh, Fehlpass. Scheiße. Mach dann trotzdem noch das 1-2. Der hat eigentlich nicht das Bundesliga-Niveau oder hat kein Bundesliga-Niveau. Und trotzdem lese ich dann in der Bild-Zeitung am nächsten Tag, er sei der beste Spieler gewesen. Völliger Blödsinn. Er hat ein Tor geschossen. Ja, aber er war nicht der beste Spieler einer schlechten Mannschaft. Und das so, dieses Konglomerat sorgt dafür, dass es Pfiffe gab am Millern-Tor, nicht während des Spiels. Da gab es auch in der zweiten Halbzeit beim Spielstand von 0-2 Anfeuerungsrufe. Aber in der Halbzeitpause und nach dem Spiel gab es Pfiffe für die Mannschaft und es gab explizit Pfiffe für Alexander Blessin, als der dann etwas später als seine Spieler von der Trainerbank in die Kabine ging. Das ist neu. Ich meine auch, man muss in der schwierigen Phase zusammenhalten. Aber es spricht gerade sehr, sehr wenig dafür, dass St. Pauli noch die Kurve kriegt. Das Restprogramm, das zitiere ich ja seit Wochen, spricht logischerweise dafür. Aber mir fehlt die Fantasie, wie St. Pauli gegen Wolfsburg gewinnen soll. Aber der VfL Wolfsburg wird auch am letzten Spieltag massiv Druck haben. Vielleicht erleben wir auch so ein Spiel, das völlig losgelöst von all der Logik und von dem bisher Geschehenen in der Saison denn betrachtet werden muss und auch eine dementsprechende Entwicklung dann annimmt. Wäre wünschenswert, aber es ist momentan schwer vorstellbar, dass es da noch ein Happy End geben wird.
Heißt denn der Folgentitel oder lautet der Folgentitel denn, wenn beim FC St. Pauli Konglomeratlosigkeit herrscht?
Na, wir hatten ja in der letzten Woche schon mit der Kiezmische in St. Pauli Folgentitel. Ja. Vielleicht sollten wir einfach mal einen anderen Titel als Überschrift wählen.
Ich möchte trotzdem nur mal 2 Sachen sagen. Darf ich dir noch einen Schluck nachgießen nebenbei?
Aber die French Press ist doch leer.
Nee, die ist nicht leer.
Ist immer noch, ich kriege den Kaffeesatz. Ja, das ist gut. Dann,
aus dem wollen wir ja auch lesen.
Ja.
Bitteschön. Und zwar möchte ich noch sagen, also es ist ja völlig klar, dass wenn du diese Serie hast und wenn du 2 Spieltage vor Schluss auf dem vorletzten Tabellenplatz stehst, dann kannst du nicht alles richtig gemacht haben. Dann ist das natürlich ein Zeugnis von Missmanagement. Und Missmanagement ist natürlich nicht immer nur eine Person. Es ist da sind wir wieder beim Konglomerat. Und das heißt, aktuell funktionieren viele Dinge nicht. Und natürlich hast du auch verunsicherte Stürmer. Und natürlich hast du auch nicht den besten Goalgetter in deinen Reihen, weil sonst stündest du natürlich nicht da unten.
Ja, gar keinen.
Nee, genau.
Leistungsträger, die spielentscheidende Fehler machen.
Ja,
Hauke Wahl,
Erik Smith. Das hilft dir vielleicht in der Analyse, aber das hilft dir nicht im Jetzt. Und im Jetzt musst du mit den vorhandenen Kräften möglicherweise nach, wie heißt es noch da, Hasefeld, Kummerfeld, Herzlake,
Hasewinkel.
Hasewinkel. Du musst nach Hasewinkel fahren.
Im Kreis Gütersloh, da kommt Heribert Bruchhagen her. Schöne Grüße.
Du musst nach Herzlake fahren. Du musst jetzt genau diese Sachen machen, die dir noch zur Verfügung stehen. Und nicht jetzt damit anfangen. Du hast ja mit allem recht. Du hast ja mit allem recht und die Analyse führt ja genau zu diesem Schluss. Aber das bringt dir jetzt nichts. Du musst jetzt gucken, dass du vielleicht...
Das sind ja meine Worte der letzten Folge.
Dass du 70 Minuten lang in Leipzig ein 0-0 hältst.
Ich bin ja auch nicht der Meinung, dass man jetzt den Trainer
entlässt. Kommt Martin Kaas.
Ja, Martin Kaas war zumindest nach seiner Einwechslung einer der Besseren.
Was kriegst du denn hier für Mails? Das ist ja Wahnsinn. Wie viele Abos hast du denn hier nebenbei abgeschlossen?
Ja, ich habe den Computer geschlossen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich hoffe, man hört das nicht hier im Hintergrund.
Das hört man im Hintergrund.
Ja. Ach du Scheiße, auch das noch. Ja, St. Pauli hat...
Sinani macht es.
Nicht mehr viele Möglichkeiten. Sinani wurde ausgewechselt zur Pause, weil bei dem auch nicht viel ging.
Du hast mal gesagt nach dem Spiel im Volkspark, dass der mal für 20 Millionen nach England wechseln wird.
Nee, 25. Okay. Aber das war Joel Fujita.
Achso, okay.
Ja, wenn der Tore schießen würde, wäre das bestimmt so. Ja, komm, Strich drunter, St. Pauli. Heidenheim dürfen wir nicht vernachlässigen. Heidenheim hätte um ein Haar bei den Bayern für eine Sensation gesorgt. Ein Unentschieden ist ja schon sensationell. 3-3 beim deutschen Meister bei der historischen Tormaschine aus München gespielt. Und Heidenheim hat mit den Begegnungen in Köln und gegen Mainz ja auch noch tatsächlich realistische Chancen, um das Feld von hinten aufzurollen.
Aber hast du diesen Gegentreffer gesehen, den sie da kassiert haben zum 3-3?
Ja, Ramay vorbei.
Das gibt es doch nicht.
Ulisse hat sich nicht mal gefreut.
Das gibt es doch nicht, oder?
Ja, das ist so...
Das ist Fußball,
das
meine
Pech
Damen und Herren.
Das der ganzen Welt, das sich in diese Szene gepackt hat und über den ersten FC Heidenheim ergossen hat. So, aber wir haben ja gesagt, wir wollen auch dem HSV gebührend zum Klassenhalt gratulieren. Willst du da noch irgendwie was einspielen? Nee, ne? Der HSV hat das völlig zurecht geschafft, drin zu bleiben. Der HSV hat ja, das unterscheidet diese Mannschaft von einer Mannschaft wie St. Pauli. Selbst wenn, ich fange den Satz nochmal an. Der HSV hat Individualisten, die durch ihre Fähigkeiten in der Lage sind, ein Spiel zu entscheiden. Das Tor von Fabio Vieira war unfassbar gut. Ja. Dass die Abwehr mit Luka Vucevic tausendmal besser ist als ohne, das haben die vergangenen Wochen gezeigt, als er verletzungsbedingt nicht eingesetzt werden konnte. Albert Zambi Lokonga ist auch ein guter Spieler, aber an diesen drei Spielern mache ich diesen Erfolg zum Großteil, wenn wir das auf die Spieler beziehen, fest. Merlin Polzin und sein Trainerteam gebührt aber auch ein großes Kompliment. Das war stark. Der HSV hat sich nie von seiner Rolle als Aufsteiger entfernt. Die Binnensicht war immer die, wir sind Aufsteiger, wir müssen mit ganz anderen Mitteln versuchen, den Klassenerhalt zu schaffen. Wir wollen jetzt nicht abdrehen und wollen auch nicht die Euphorie des Umfeldes jetzt irgendwie zu sehr an uns ranlassen. Und das wurde, das war ja auch noch ein Lob des Stefan Kunz, damals war er noch Sportvorstand gebührt, vor der Saison gesagt, das wird schwieriger noch als der Aufstieg, die Mannschaft in der ersten Liga zu halten. Und ich glaube, da ist schon sehr früh der richtige Ton gesetzt worden, um das Umfeld nicht zu euphorisch werden zu lassen. Und es ist mehr als verdient, dass sich der HSV mit dem Sieg in Frankfurt dann vorzeitig den Klassenhalt gesichert hat.
Genau, und deswegen haben sie das auch begossen. Und womit? Mit einem Binnenalster. Der Hamburger SV wird auch
immer... Da lacht er selber. Ich konnte gerade nicht, weil ich gerade einen Schluck aus der Kaffeetasse genommen habe.
Ja, ich meine, wir haben vor der Saison über diese späten Transfers gesprochen. Der HSV hat natürlich auch für Fabio Vieira viel Geld auf den Tisch gelegt, aber genau diesen
Unterschied. Ja, eine Leihgebühr, ne?
Ja.
Viele sagen ja auch, ey, was bleibt denn noch von dieser Mannschaft, wenn denn Vucevic und Vieira weg sind? Aber hey, es geht im August wieder los, es ist noch viel, viel Zeit da.
Ja, und genau, es geht im August wieder los und zwar kann man das auch genauso sagen. Im August geht es wieder los für den HSV. Du hast 34 Spieltage, um die Klasse zu halten. Das ist, ich will jetzt nicht mit dem, und ich hasse das auch, dieses verflixte zweite Jahr und so weiter und so fort, aber man darf sich eben nicht in dieser Selbstverständlichkeit suhlen, dass es dann in der kommenden Saison ganz genauso weitergeht, weil wie der HSV natürlich auch nochmal ins Schlingern geraten ist ohne Luka Vucevic, haben wir auch in den vergangenen Wochen erlebt.
Genau.
Und aber der HSV hatte natürlich jetzt auch das Spieltagsglück, dass sie gegen einen, möglicherweise auch schon die Überleitung, Gegner gespielt hat, der nun ja gerade alles verspielt, was er sich vorgenommen hat.
Genau, und bevor wir zu Eintracht Frankfurt kommen, ein Satz noch zum HSV, ein abschließender Satz noch von mir. Die Protagonisten, und damit meine ich vor allen Dingen Merlin Polzin, die sind komplett bei sich. Also
die KW?
Ja, Polzin ist ja der Kopf des Trainerteams. Ich glaube, da besteht keine Gefahr, dass die jetzt meinen, dass sie jetzt nach dieser Saison dann in der kommenden Saison irgendwie um Platz 6 oder 7 mitspielen. Aber Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt ist, finde ich, eine der größten Enttäuschung, damit meine ich nicht die aktuelle Platzierung. Die ist ja irgendwie auch ein Stück weit logisch, wenn eine Mannschaft nach und nach, das haben wir auch schon häufiger hier in diesem Podcast besprochen, Leistungsträger, absolute Überspieler verliert, ob es Omar Marmoush gewesen ist, ob es zuletzt Hugo Ekitike gewesen ist. Und trotzdem hat Eintracht Frankfurt Klaus Toppmöller entlassen. Und als Toppmöller gehen musste, hatte die Eintracht 6 Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Unter Albert Riera sind es jetzt 15 Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Diese Trainerentscheidung ging überhaupt nicht auf. Markus Krösche wurde ja oft für diese Transfers, dass er Spieler für 80, 90, 95 Millionen Euro Kolo Muani, Marmoush und Ekitike verkauft hat, gefeiert, zu Recht gefeiert. Aber ich finde, mit diesem Trainerwechsel von Toppmöller zu Riera hat er sich die Fehlentscheidung des Jahres geleistet. Ich finde, das ist ein, er als Manager hat einen so riesengroßen Fehler gemacht. Der fing nicht nur mit dem Trainerwechsel an. Der fing auch damit an, dass die Frankfurter glaubten, weil sie jetzt in der Champions League spielen, weil sie viel Geld haben, müssten sie jetzt automatisch wieder um die Champions League mitspielen und hätten da im Prinzip ein Bleiberecht in diesem Wettbewerb oder wären auf Dauer für den Europapokal qualifiziert. Wenn du einen Umbruch hast, dann ist es doch total normal, dass du als Vorjahresvierter vielleicht im Laufe einer Saison ein paar Plätze absackst. Und das haben die Frankfurter völlig falsch eingeordnet und haben die völlig falschen Schlüsse daraus gezogen. Und mit Albert Riera wurde ein Trainer verpflichtet, der es geschafft hat, innerhalb kürzester Zeit so viele etablierte Spieler gegen sich aufzubringen. Der hat Mario Götze aussortiert. Ich habe nochmal nachgeguckt.
Nachdem man trotzdem gerade den Vertrag verlängert hat.
Ja, absurd, ne? Ja. Entweder sagst du, ey Götze, das ist einer, auf den setze ich, aber du brauchst doch jetzt nicht so einen Altstar, Weltstar AD, den du dir als Schmuckstück auf die Bank setzt. Der war von den letzten 7 Spielen, war der 6-mal ohne Einsatz im Kader. Terz, der belgische Nationalspieler, ist auch kaltgestellt worden. Dann hat sich Riera mit Jonathan Burkhardt angelegt, weil er seinen Körperfettanteil kritisiert hat. Aber diese Kritik hat er nicht Burkhardt persönlich mitgeteilt, sondern über seinen Co-Trainer Jan Fieser mitteilen lassen. Was ist das für eine absurde Situation? Die verbringen jeden Tag mehrere Stunden miteinander und dann schickt der Cheftrainer, sein Co-Trainer sagt dem Burkhardt mal, das ist ja nicht irgendwie die Nummer 19 oder 20 im Kader, sondern ein absoluter Stammspieler, ein Leistungsträger, hey, du hast einen zu hohen Körperfettanteil, deine Ernährung passt nicht, du bist zu fett, salopp gesagt. Was ist das für eine Kommunikation? Dann geht der Berater von Burkhardt zu Krösche und beschwert sich. Das ist doch völlig absurd. Und diese Pressekonferenz, da darfst du jetzt was zu sagen, die es da gab vor dem HSV-Spiel.
Also könnte auch die Folge heißen, wenn Johnny Burkhardt sein Fett abbekommt. Auf jeden Fall möchte ich dazu noch sagen, dass er natürlich auch in dieser Aufzählung, hast du möglicherweise auch Can Usun vergessen, der auch wochenlang gar keine Rolle gespielt hat, nachdem er in der Hinrunde, war natürlich danach auch verletzt, aber erstmal ja spektakulär losgelegt hat. Und was du gesagt hast, ist auch in Zahlen noch wieder abzulesen. Und zwar hat er einen Punkteschnitt von 1,2. Und Dino Toppmöller hatte einen Schnitt von etwas mehr als 1,5, ich glaube 1,67, irgendwie sowas um den Dreh. Und das war auf Tabellenplatz 7 eben nicht gut genug für die Vorstellung von Markus Krösche. Und es ist ja auch gar nicht so schlimm, mal einen Fehler zu machen oder eine Fehleinschätzung zu begehen. Hashtag Simon Rolfes, Erik ten Hag. Wenn du sie dann aber erkennst, dann musst du sie halt auch korrigieren. Und ich glaube, es wäre jetzt auch, um nochmal Stärke zu demonstrieren, an Markus Krösche, sich auch wieder von diesem Trainer zu trennen. Weil der ja tatsächlich da eben nicht nur sportlich die Ziele verfehlt, sondern mit seiner Art, die man letztendlich aber auch einpreisen konnte, also die man auch im Vorwege wissen konnte, wenn man sich mit ihm beschäftigt hat, mit seiner Art mehr kaputt macht, als er ja sozusagen aufbaut.
Er hat ja, also Albert Riera hat ja auf der Pressekonferenz sich mit einem Bildjournalisten angelegt, der diesen Zwist zwischen Riera und Burkhardt publik gemacht hat.
Bullshit.
Ja, Bullshit, alles war Bullshit. Er war auch nicht bereit, mit Journalisten über die Taktik zu sprechen und das macht er ja nie und beantwortet irgendwie keine Fragen. Ja, warum macht man dann überhaupt die Pressekonferenz? Warum setzt er sich dahin, frage ich mich. Aber er hat zu diesem Bildjournalisten gesagt, wenn du diesen Club nicht liebst, dann geh. Was ist das denn für ein Selbstverständnis? Also
ist ja gar nicht die Aufgabe der Journalisten, Clubs zu lieben.
Nee, nee. Nee, also man soll ja objektiv über einen Verein berichten. Man kann ja auch einen Verein gut finden, aber man muss dann trotzdem, wenn man in die Rolle des Journalisten schlüpft und sich mit dem Verein auseinandersetzt, objektiv über diesen Verein berichten. Und nee, also man muss ja keinen Verein lieben, nur weil man Berichterstatter ist. Also ein völlig falsches Verständnis über die Arbeit von Sportjournalistinnen und Sportjournalisten.
Ich habe mich da aber auch schon häufiger mal mit Fans drüber unterhalten, weil wir gehen ja, du jetzt ja glaube ich nicht mehr so häufig, aber ich gehe auch hin und wieder ja nochmal zu diesen Pressekonferenzen, Medienrunden, aber du hast das ja früher auch schon tausendmal gemacht und ich habe mich mit Fans darüber unterhalten, die dann aber auch gesagt haben, ach, manchmal werden da aber auch blöde Fragen gestellt und manchmal hätte ich auch keine Lust, das zu antworten. Doch, nein. Also es gibt diesen Pressetermin, es gibt diesen Medientermin und du kannst da von beiden Seiten eine gewisse Professionalität erwarten. Zu der Professionalität gehört sicherlich auch, dass man jetzt nicht unbedingt Fragen nach Timmy dem Wahl stellt, aber zu der Professionalität gehört auch trotzdem, dass man...
Der Wahl heißt übrigens Hauke, ne? Nicht da, Timmy. Für mich war das immer Hauke Wahl.
Ja, definitiv. Und ich denke trotzdem, dass man ja diesen Termin anberaumt, um in einen Austausch zu kommen. Und das Verwechseln finde ich immer mehr, auch Trainer, dass es natürlich nicht darum geht, weil das haben sie mittlerweile gelernt in den vergangenen Jahren, dass man über die Social Media Kanäle und über die Kanäle bei YouTube und auf der Homepage Vereins-TV macht, sondern dass man halt auch mal sich kritisch, aber fair mit Menschen auseinandersetzen muss, die Fragen haben, die vielleicht auch kritische Fragen haben, die auch eben nicht konform sind mit dem, was du da machst. Und dann heißt es doch auch, dass ich dir etwas erkläre. Und dann kommen wir in eine Kommunikation und im besten Fall gehen wir danach raus und sagen, ey geil, wir haben gegenseitig voneinander wieder was gelernt.
Das hilft ja auch. Das ist ja eigentlich nur gut für Trainer, wenn Journalisten erfahren, was ihr Plan ist, weil dann können sie ja auch das Spiel viel besser verstehen. Dann sind die Artikel vielleicht auch ein bisschen realitätsnah und da finden denn sich dann auch die Ansichten des Trainers vielleicht ein bisschen besser wieder. Und die Mannschaften in allen Ligen trainieren ja ganz oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja. Und dieser eine Termin, der ja auch von der DFL vorgeschrieben ist, Pressekonferenzen vor Punktspielen der Bundesliga, dieser eine Termin ist ja oft auch der einzige Termin für Journalisten, mit dem Trainer in Austausch zu kommen und nach den Spielen dann logischerweise auch. Aber und ich will jetzt nicht davon anfangen, dass Fernsehanstalten vor allen Dingen ja Millionen Euro ausgeben und somit auch die hohen Gehälter der Fußballprofis und der Trainer und Manager und Sportdirektoren finanzieren. Aber auch das wäre jetzt der ganz große globale Ansatz, wäre ja vielleicht mal wünschenswert, dass sich Albert Rejara damit auseinandersetzt, weil
Nein, du kaufst dir halt ja Rechte ein und zu diesem Recht gehört natürlich nicht, dass der Trainer gut gelaunt ist und dass der Trainer alles so beantwortet, wie du es ganz gerne möchtest, aber du hast dieses Recht, darüber zu berichten und das tust du ja auch in Form von einer Medienrunde. Du berichtest darüber, wie ist die aktuelle Situation, wie ist die aktuelle Stimmungslage im Verein, wie bereiten sie ihre Mannschaft auf den kommenden Gegner vor, etc. pp. Wir haben gehört, dass es möglicherweise ein Störverhältnis gibt. Alles klar, haben sie gehört, gibt es aber nicht, kann man ja darauf antworten. Aber das ist ja auch dann letztendlich auch die Aufgabe des Trainers, weil er in dem Moment, und auch darüber haben wir schon gesprochen, häufig das einzige Sprachrohr des Vereins in der Woche ist.
Und man muss als Trainer ja nicht der beste Kumpel von Journalisten sein. Aber in dem Fall hat Riera ja offenbar auch ein Problem mit seinen Spielern, vor allen Dingen mit Burkhardt, Theat und Götze und ich weiß nicht mit wem noch alles. Das ist ja gefährlich. Also wenn du die Mannschaft schon in Teilen verlierst und dann auch ein schlechtes Verhältnis zu den Journalisten hast, ja, ich würde mal die steile These wagen, die gar nicht so steil ist, dass es mit Albert Riera über das Saisonende in Frankfurt nicht weitergeht.
Und dann wird endlich Steffen Baumgart geholt.
André Breitenreiter. Warum steht denn der Name André Breitenreiter hier? Ach, das könnte was mit der eine überraschten Markus zu tun haben. Ah, da habe ich was vor mit dir. Meine Güte.
Da bin ich jetzt aber gespannt.
Da habe ich was vor mit dir und du wirst das wahrscheinlich meisterhaft lösen.
Ja, bestimmt. Ich bin richtig aufgeregt.
Ja. Das merkt man.
Sage ich einfach jetzt nochmal so. Das sage ich euch, auch wenn man es mir vielleicht nicht anmerkt.
Bei mir ist alles kalter Kaffee. Ich habe lange nicht mehr getrunken und deswegen ist der Kaffee schon kalt.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht
den anderen.
Weißt du noch damals auf der Stadiontour mit Anstoß Live, als wir in der Schüko Arena in Bielefeld dieses Lied mit 15.000 Leuten gesungen haben?
Nur gute Musik.
Nur gute Musik.
Geiler heute. Sound.
Nur gute Musik.
Geile heute. Mugge. Du hast mich ja in den vergangenen Wochen mit diesen Ranking-Spielen versucht zu überraschen.
Oh ja.
Ich drehe jetzt mal den Spieß um. Das macht ja Spaß. Das ist ja schon witzig, ne? Ja. Also ich musste einmal mit dir die FC Bayern-Edition spielen und dann die FC St. Pauli-Edition. Und jetzt habe ich die Holstein-Kiel-Edition, especially for you, nur für Fabian Lüttke und für viele, viele Holstein-Fans da draußen. Ich werde dir 10 Namen vorlesen, die All-Time-Heroes von Holstein-Kiel. Und du sollst mir sagen, in welcher Reihenfolge sie deiner Meinung nach auftauchen müssen. Du weißt natürlich nicht, welcher Name als nächster kommt. Mhm. Aber du kennst das Spiel, ich muss es dir nicht erklären. Ich habe das einfach nur nochmal den Hörerinnen und Hörern erklärt, klar, die möglicherweise die vergangenen beiden Folgen verpasst haben.
Warum? Für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben.
Genau. Nach einer Stunde sind wir jetzt endlich bei der Kultrubrik angelangt. Aber ich bin mir sicher, einige haben bis hierhin vorgespult und freuen sich, dass es jetzt endlich losgeht. Der Name Nummer 1. Fiete Arp.
Fiete Arp geht bei mir auf die 5.
Andreas Köpke.
Auf die 3.
Tim Siedschlag.
Oh, Sido ist natürlich auch, er hat wirklich sehr viel für den Verein gemacht in so einer Zeit. Dann auch nochmal im Nachwuchs gespielt. Der geht bei mir auf die 4.
Timo Becker, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Aufstieg von Schalke 04.
Timo Becker auf die 6.
Jetzt haben wir 3, 4, 5, 6. Luis Holtby.
7.
Dimitrios Gushinas.
2.
Obwohl er nie zweite Liga gespielt hat.
Ja, aber Gushi. Ich erinnere mich da an ein Spiel, hat ein Tor geschossen irgendwo im Schnee vor Weihnachten und dann hat er Stolle zum Tanz aufgefordert, das Maskottchen, und hat er den Schneewalzer getanzt. Also Dimitrios Gushinas, nothing kicks like, no, wie heißt das? Kick it like Gushi, ne?
Genau so heißt das, ja. Laszlo Benes.
Okay, der geht auf die 10.
Jetzt haben wir noch 3. Weißt du noch, was frei ist?
Ja, es ist noch 9, 8 und 1 frei.
Boah. Krass, oder? Wie schnell du im Kopf bist, das stimmt. Sören Brandy.
Ja, stark. Auch so die ein oder andere Tour nachts im Kofferraum mal mitgemacht aus der Bergstraße. Weiß ich, Sören Brandy war auch immer für den einen oder anderen Brandy zu haben. Auf der 9.
Jetzt bin ich gespannt. Marvin Ducksch.
Du hast ja gerade eben was von André Breitenreiter gesagt. Marvin Ducksch. Marvin Ducksch war natürlich, ja, dann geht Marvin Ducksch auf die 1.
André Breitenreiter.
Ja, dann auf die 8, ne?
Ja. 9, 8. Also laut Fabian Wittke ist der All-Time-Hero von Holstein Kiel Marvin Ducksch vor Dimitrios Gushinas. Dann kommt Andreas Köpke auf der 3, 4. Tim Siedschlag, 5. Fiete Arp, 6. Timo Becker, 7. Luis Holtby, 8. André Breitenreiter, 9. Sören Brandy, 10. Laszlo Benes. Das hast du toll gemacht.
Ja, das macht auch wirklich Spaß und ich wollte eigentlich mal wieder was anderes machen, aber irgendwie macht es so viel Spaß und ich habe tatsächlich auch ein Ranking-Spiel mitgebracht.
Wir müssen den Rubriknamen bald austauschen.
Ja, der eine rankt den anderen.
Genau.
Wir ranken uns ein und das Spiel der Physiotherapeuten. Hier ist auf jeden Fall für dich, und zwar geht es hier um deine Meinung nach den Spielern, bisherigen Spielern der Saison. Mhm. 25, 26.
Erste Liga?
Erste Liga.
Okay.
Fangen wir an. Der erste Name ist Jens Day.
10.
10. Okay, Jens Day kommt auf die 10. Der nächste Name ist Haris Tabakovic.
9.
9. Der nächste ist Lennart Karl.
5.
Der nächste ist Said El Mala.
6.
Der nächste ist Joachim Mehle.
8.
So. Der nächste ist Luka Vuskovic.
3.
Den nächsten, den ich hier habe, ist Johan Mansambi.
4.
Das ist ein geiler Spieler, ne? Der wird, glaube ich, eines Tages für, weiß nicht, 70 Millionen nach England wechseln. 20 Jahre jung. Ein so guter,
der ist echt gut.
Außenverteidiger, Schweizer.
Athletisch.
Die nächste Nummer ist Luis Diaz.
Das ist ein Kandidat für die 1 oder die 2. Ich glaube, es kommt noch ein richtiger Kracher, deswegen sage ich 2.
Dann haben wir noch Jan Diamondé.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kommen noch, ne? Mhm. Ich habe noch die 1 offen und die...
Die 2, nee, die 2 nicht. Die 1 und die 7, ne?
Die 7. Ja. Diamondé auf die 7 ist zu... Ich glaube, du hast noch so eine Niete. Diamondé packe ich auf die 1, obwohl es mir schwer fällt, denn der spielt für RB Leipzig und Diaz ranke ich eigentlich höher, aber jetzt ist besser als 7.
Okay, und auf die 1, nee, auf die 7 dann am Ende Michael Olise.
Ja, genau.
Olise.
Ah, das gewusst, hätte ich Olise auf die 1 gepackt.
Ja, das weiß man ja immer nicht.
Das macht Spaß, das ist immer wieder lustig.
Oder? Immer wieder lustig, immer wieder toll. Ich pack von Andrea Berg für Sonnenhof Groß Asbach, die Gefühle haben Schweigepflicht, auf die Liste, denn wir haben gleich auch Schweigepflicht für eine Woche. Wo bist du am Wochenende?
Bei einem Spiel, das nicht mehr ganz so relevant ist, dritte Liga für Magenta Hansa Rostock gegen Stuttgart 2. Rostock hat ja durch unerklärliche Systemabstürze, vor allen Dingen wegen Niederlagen gegen Viktoria Köln und Jahn Regensburg und einem Unentschieden in Schweinfurt die Aufstiegschancen quasi verspielt. Die Gefühle haben Schweigepflicht, noch nicht ganz, denn von mir kommt ein Song, der handelt vom SV Meppen. Und zwar geht es da nicht um Behrensen und das schöne Emsland, sondern es geht tatsächlich so ein bisschen um den Lifestyle im Emsland. Es ist ein Hip-Hop-Song von der Band OH, die ich bis vorhin noch gar nicht kannte, aber ich habe händeringend nach einem Song, der den SV Meppen thematisiert, gesucht und da wurde mir bei Spotify diese Band angezeigt. OH, da steht das E für Explicit Lyrics auch neben dem Interpreten. Bis nach Meppen heißt der Song. OH, bis nach Meppen, das ist mein Beitrag für unsere Spotify Playlist.
Die Wettervorhersage für übermorgen ist: Meppen Wetter, haben wir Glück. Und außerdem möchte ich an dieser Stelle noch sagen, weißt du, wer der Trainer von Blau-Weiß-Lohne ist?
Ja, Christian Neidhardt.
Das ist richtig. Und ich habe noch eine Überraschung. Weißt du was? Das wollte ich bis zum Ende aufbewahren. Weißt du, wer morgen tatsächlich im Stadion ist?
In welchem?
Ja, was ist denn morgen für ein Spiel?
Du?
Ja.
Du bist in München?
Ich bin morgen auf der Lohmühle beim VfB Lübeck gegen VfB Oldenburg und werde dieses Spiel nicht gucken können. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.